wir unterscheiden ja oft vermeintlich zwischen negativen und positiven Emotionen. Und diese Unterscheidung gibt es gar nicht. Ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht und erst durch die Recherche für das Buch, wo ich mich auch sehr stark nochmal mit Studien auseinandergesetzt habe, ist mir das so klar geworden, wie stark diese Unterscheidung in mir drin ist, aber wie absurd sie eigentlich ist. Also ich möchte das ganz klar sagen, es gibt keine negativen und positiven Emotionen, sondern alle Emotionen sind wichtig. Und ich versuche das immer so darzustellen, Emotionen sind Daten, die unser Körper uns sendet. Und Daten an sich haben erstmal keinen Wert, keinen negativen oder keinen positiven Wert, sondern es liegt eben an uns, wie wir mit den Daten auch umgehen, was wir mit den Daten machen, wie wir diese Daten vielleicht analysieren oder ob wir diese Daten gar nicht anschauen.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Diesmal starte ich mit ein paar Fragen an euch. Findest du, Gefühle gehören an den Arbeitsplatz? Und gibt es für dich Gefühle, die du nur ungern bei der Arbeit zeigen willst, wie zum Beispiel zu weinen oder dich enttäuscht zu zeigen? Gefühle im Job sind ja eine zweischneidige Sache. Sie gehören einerseits total zu uns Menschen dazu und trotzdem schließen wir sie von der Arbeit oft noch vermeintlich komplett aus. Warum das vermeintlich so ist, das wird unser Gast uns gleich erzählen. Wir sollten Gefühle aber eigentlich viel mehr nutzen, weil sie zum einen die Qualität unserer Arbeit wirklich deutlich verbessern und zum anderen wirklich ein echtes Schmiermittel für unsere Arbeitsbeziehungen sind. Warum genau das so ist und warum wir trotzdem keinen willkürlichen Freifahrtschein für alle Gefühle haben, wie zum Beispiel plötzliche Wutausbrüche, genau darum wird es im heutigen Interview gehen. Mein heutiger Gast bringt einen ganz unkonventionellen Karriereweg mit sich. Sie war einst Kinderpflegerin und ist heute Führungskraft. Magdalena Rogel ist Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland und setzt sich leidenschaftlich für eine offene und empathische Arbeitskultur ein, die Vielfalt und Inklusion in den Mittelpunkt stellt. Lenas ja bombastisches Engagement schlägt sehr weite Kreise. Sie wurde unter anderem als eine der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren, ausgezeichnet. Sie ist als Speakerin und Mentoren aktiv und teilt ihre Expertise regelmäßig auf Konferenzen und in Magazinen, in Zeitungen und in Fachbüchern. Lena, du bist außerdem Autorin des Buches Mitgefühl, das habe ich hier auch liegen, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und da besprichst du die Bedeutung von Emotionen in der Arbeitswelt. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf.
Ja. Lena, wie fühlst du dich heute?
Danke der Nachfrage. Ich fühle mich heute tatsächlich ziemlich gut. Ich bin heute irgendwie sehr gut gelaunt und auch mit viel Energie in den Tag gestartet. Und ich habe diese Tage gerade kinderfrei, weil die sind mit ihrem Papa unterwegs. Und deshalb habe ich heute Morgen eine extra lange Yoga-Session gemacht. Und das hilft mir immer sehr, um einfach mit einem ganz positiven Gefühl auch durch den Tag zu gehen.
Oh, schön. Ein guter Start, ja. Es geht ja jetzt heute um Gefühle im Job und es galt ja sehr lange als unprofessionell in irgendeiner Form Gefühle zu zeigen. Vielleicht noch so ein Hauch von Freude, aber das war vielleicht auch das Maximalste. Und ganz oft werden Gefühle ja auch als ein sehr softes Thema abgestempelt. Wenn du jetzt die letzten Jahre anguckst, was hat sich denn da in der Arbeitswelt getan und wo bemerkst du das vielleicht auch speziell in deinem Alltag?
Ja, ich glaube, ganz grundsätzlich hat sich unsere Arbeitswelt in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark verändert. Also das fing ja an mit der sogenannten New Work-Bewegung und hat dann aber auch ganz viel anderes mit sich gebracht. Und ich finde das sehr, sehr interessant zu sehen, weil die Arbeitswelt, in der wir unterwegs sind, also wenn wir jetzt von der Büroarbeitswelt sprechen, ist es mir immer wichtig zu differenzieren, weil es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Berufe in anderen Bereichen. Mhm. Aber wenn wir uns so die Büroarbeitswelt anschauen, dann ist die ja sehr, sehr stark geprägt gewesen von der Industrialisierung. Und von einer Zeit, in der einfach ja auch unsere Gesellschaft noch eine ganz andere war. Und ich finde das sehr spannend zu sehen, dass eben mit dieser New Work-Bewegung sich auch sehr, sehr viel in der Arbeitskultur verändert hat. Und so fühle ich das zumindest in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark nochmal auf das Thema Menschlichkeit, Leadership eingegangen wurde. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die vielleicht so ein bisschen bedingt ist durch die sehr, sehr schnelle Entwicklung, was Technologie und KI betrifft, dass wir uns auch darüber bewusst werden müssen, was uns denn unterscheidet überhaupt oder unterscheiden kann von Technologien und künstlichen Intelligenzen. Und das finde ich sehr, sehr interessant zu sehen. Für mich selber war das ein herausfordernder Prozess. Aber es ist jetzt auch für mich ganz, ganz beflügelnd, immer wieder auch zu sehen, wie viele Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen und in wie vielen Unternehmen sich die Kultur auch hin zu einer empathischen, zu einer emotional intelligenten entwickelt.
Ja, wenn ich so zurückblicke, fällt mir da auch direkt ein, also dass wir ja eigentlich, gerade wenn wir irgendwie besonders tolle Produkte bauen, wir die Menschen ja immer emotional erreichen wollen. Wir wollen emotionale, packende Produkte bauen, aber sagen, Emotionen haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen, das widerspricht sich ja total. Ne? Also absolut. Natürlich gehören die auch dahin. Gab es schon mal eine Situation bei dir auch in deiner Arbeit, wo dich so das Zeigen von Gefühlen vielleicht ganz positiv überrascht hat, wo du gar nicht mit gerechnet hättest?
Ich glaube, ganz, ganz viele Situationen. Und die Situationen, die mich am meisten beeindrucken, sind dann, wenn das vor allem Führungskräfte tun und wenn das eben vor allem Menschen tun, von denen man vielleicht erwartet, dass sie besonders perfekt in Anführungsstrichen sein müssen oder dass sie das auch vermeintlich sind. Und ich finde das immer wieder sehr beeindruckend, diese Menschlichkeit dann zu sehen und auch zu sehen, was das mit mir selbst macht, dass das sehr, sehr viel mit meinem Vertrauen in diese Person macht, aber auch mit meinem Selbstvertrauen, weil ich dann eben auch viel mehr Selbstvertrauen habe, meine eigenen Emotionen stärker zu nutzen. Und das finde ich sehr spannend zu sehen, was das macht in der Zusammenarbeit auch und welchen Effekt das dann auch auf Teams haben kann, weil das ja irgendwie was ist, das kennen wir ja, was fast ansteckend ist und von dem wir dann merken, so ach, das trägt sich jetzt irgendwie so weiter und das ist einfach ein riesiges Potenzial, was sich da freisetzt.
Ja, also ich denke da vor allen Dingen genau an so Sachen, wie dass man vielleicht auch mal sich enttäuscht zeigt, dass man vielleicht auch mal weint, ne? Dass man irgendwie vielleicht sagt, Mensch, das hat mich irgendwie verletzt oder irgendwie getroffen, die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen oder so, aber da komme ich bestimmt später auch nochmal zu. Es gibt ja so ein paar negative Emotionen, wo man jetzt nicht vielleicht sofort einen Freifahrtschein hat, sofort alle Gefühle immer offen zeigen zu können. Also ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, da war ich, ich glaube, vielleicht so 18 oder 19 oder so und war Aushilfskraft in einem Geschäft und ich hatte einen recht cholerischen Chef, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Herrn Müller, so der Anonymität wegen. Und ich war morgens sowieso total eifrig gewesen und habe irgendwie so Sachen rumgeräumt und wollte irgendwie den Laden fertig machen und so weiter. Und er kam an mir vorbei und ich habe total verpasst, irgendwie ihm guten Morgen zu sagen. Das war aber gar nicht mit Absicht. Das ist einfach, ich war einfach gerade so eifrig bei meinen Sachen. Und dann schrie er mich irgendwie so total an, das heißt gefälligst guten Morgen, Herr Müller. Und ich war natürlich total überrascht und total so, also habe mich ganz klein gefühlt in dem Moment. Und ich habe mich so gefragt, manchmal kann ja das Zeigen von Gefühlen tatsächlich auch was Destruktives haben, ne? Oder etwas, was vielleicht nicht immer nur förderlich ist. Gibt es da vielleicht so bestimmte Situationen oder vielleicht auch eine Daumenregel, woran du sagen kannst, Mensch, da macht es wirklich Sinn, Gefühle zu zeigen und da sollte man es vielleicht auch lieber sein lassen?
Ja, ich fand das gerade ganz spannend, dir zuzuhören und für mich stecken da gleich so viele Dinge drin in dem Beispiel, das du erzählst. Also einerseits ganz interessant und ich vermute, das war unbewusst, aber unterscheiden ja oft vermeintlich zwischen negativen und positiven Emotionen. Und diese Unterscheidung gibt es gar nicht. Ich habe das auch ganz, ganz lange gemacht und erst durch die Recherche für das Buch, wo ich mich auch sehr stark mit Studien auseinandergesetzt habe, ist mir das so klar geworden, wie stark diese Unterscheidung in mir drin ist, aber wie absurd sie eigentlich ist. Also ich möchte das ganz klar sagen, es gibt keine negativen und positiven Emotionen, sondern alle Emotionen sind wichtig. Und ich versuche das immer so darzustellen, Emotionen sind Daten, die unser Körper uns sendet. Und Daten an sich haben erstmal keinen Wert, keinen negativen oder keinen positiven Wert, sondern es liegt eben an uns, wie wir mit den Daten auch umgehen, was wir mit den Daten machen, wie wir diese Daten vielleicht analysieren oder ob wir diese Daten gar nicht anschauen. Und das ist erstmal sehr spannend. Natürlich aber diese Situation, die du beschreibst, das ist ja eine so eine Klischeesituation, die viele von uns im Kopf haben, wenn wir über Emotionen in der Arbeitswelt nachdenken. Dann ist es, also tatsächlich sind das so die zwei Klischees, die mir ganz oft begegnen, wenn ich Vorträge dazu halte oder wenn ich mit Menschen darüber spreche. Die eine Seite eben, ja, die Kollegin, die dann die ganze Zeit weint, oder der cholerische Chef, der schreit. Und das zeigt einerseits sehr, sehr deutlich, dass unsere Arbeitswelt schon immer emotional war. Und ja. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch eben, wie stark wir auch in Klischees gefangen sind, in Geschlechterklischees, aber natürlich auch in Klischees über Emotionen an sich. Und ich finde ganz, ganz wichtig an der Stelle wirklich klar zu unterscheiden, dass es mir nicht darum geht, dass wir in der Arbeitswelt unsere Emotionen ungefiltert übereinander ausschütten. Das hilft niemandem weiter. Das macht für niemanden die Arbeit einfacher, ganz im Gegenteil. Und das ist egal, um welche Emotionen es dabei geht, um die vermeintlich guten, die vermeintlich schlechten, egal. Das ist einfach nicht empathisch, wenn wir Emotionen ungefiltert übereinander ausschütten. Das Wichtige ist, dass wir emotional intelligent werden, also dass wir unsere eigenen Emotionen, die Daten, wie ich es vorher schon gesagt habe, die der Körper uns sendet, dass wir die wahrnehmen, dass wir die bestenfalls vielleicht reflektieren, dass wir die analysieren, dass wir schauen, okay, was kann ich damit machen? Warum reagiere ich vielleicht so? Kann ich Muster in mir selbst erkennen? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich damit machen? Und dass wir dann lernen, eben unsere Gefühle intelligent zu nutzen und intelligent umzusetzen. Und natürlich schaffen wir das nicht immer. Und das ist total menschlich und total okay. Manchmal überrollt uns so eine Emotion ja auch. Aber eben je mehr wir lernen, unsere Emotionen bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren, desto früher oder desto besser merken wir vielleicht auch, oh, da kommt gerade eine Rolle oder eine Welle an Emotionen. Und dann können wir uns vielleicht im Vorfeld schon eine Möglichkeit suchen, okay, ich gehe jetzt mal kurz eine Runde um den Block, ich hole mir mal kurz ein Glas Wasser, ich atme mal einmal durch oder uns eben im Vorfeld schon vorbereiten, wenn ich weiß, Meeting-Thema XY stresst mich besonders. Manchmal muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es ist der eine oder die eine Kollegin, die mich total triggern emotional. Mhm. Und wenn ich das eben reflektiere und bewusst wahrnehme, dann kann ich viel besser damit umgehen und dann kann ich meine Emotionen aber auch ganz sinnvoll nutzen, eben in Meetings, in Brainstormings, in 1-und-1-Gesprächen, dass ich eben die Emotionen dann sinnvoll nutze, wie du es vorher beschrieben hast, um coole Projekte zu entwickeln, um gemeinsam vielleicht zu gucken, was wäre dann jetzt wirklich das, was der User oder die Userin bräuchte. Das ist ja dann wirklich das emotional Intelligente. Und das ist eben so wichtig, dass wir das unterscheiden, dass dieses Ausschütten, so wie du es in deinem Beispiel beschreibst, der Chef, der dann einfach rumbrüllt, cholerisch wird, dass das Ausschütten hilft niemandem weiter.
Mhm. Ja, und das ist ja vor allen Dingen was die Beziehung nicht unbedingt fördert, sondern sie ja eigentlich eher zerbrechlicher macht, ne? Weil dadurch ja irgendwie so ein Machtgefälle zustande kommt. Irgendwie, ich bin total überrumpelt, er fühlt sich irgendwie nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Also das hat dann gar nichts mehr damit zu tun, wofür Emotionen eigentlich gut sind, nämlich Beziehung und Bindung herzustellen. Und das bewirkt halt eigentlich genau das Gegenteil, ne? Wenn es halt so ungefiltert und als Freifahrtschein quasi überall einfach rausgeschüttet wird, ja. Nun ist es ja auch so, dass manche Menschen nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen haben. Also du hast ja jetzt gerade so Beispiele genannt, wo man sich selber reflektieren kann, wo man einfach selber nochmal besser ergründen kann, was triggert mich, was bewegt mich gerade. Trotzdem haben wir ja auch ein Umfeld und wir merken ja auch, wie sind andere gerade drauf, ne? Und wie kann ich darauf eingehen? Manche Menschen können das aber nicht so gut und haben ganz wenig Kontakt zu ihrer Gefühlswelt. Kann man da als Kollege, Kollegin oder auch als Führungskraft das irgendwie unterstützen, um nochmal näher an diesen emotionalen Kern dran zu kommen, der in einer Person liegt, wenn die Person selber nicht so einen guten Zugang dazu hat?
Ja, also auch hier finde ich erstmal ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir alle Empathie haben. Und ich versuche es immer so zu beschreiben, Empathie ist wie ein Muskel, mit dem wir alle auf die Welt gekommen sind. Aber manche von uns hatten eben die Chance, den Muskel vielleicht besser zu trainieren oder öfter zu trainieren. Und manche von uns hatten diese Chance nicht oder haben das vielleicht vernachlässigt, das Training. Und das ist aber so wichtig, weil für mich gilt diese Ausrede nicht, die manche Leute ja nutzen, so, ach, ich bin halt nicht so empathisch. Oder auch als vermeintliches Kompliment, so, ja, du bist ja so empathisch, du kannst es halt gut. Das ist Training und wir alle können das aber lernen. Die Frage ist eben, wie wir das trainieren. Und die Frage ist auch, wie du sie jetzt gestellt hast, wie schaffen wir es vielleicht auch anderen, ein Bewusstsein dafür zu machen und vielleicht so ein bisschen eine Tür zu öffnen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz kleine Hebel, die im Arbeitsalltag dabei schon helfen können, so ein bisschen vielleicht auch diese Ebene zu öffnen. Und die müssen jetzt auch überhaupt nicht hier esoterisch, wir sprechen über unsere Gefühle und schlagen die Klangschale an, was viele ja auch dann im Kopf haben, oh Gott und Panik. Darum geht es nicht. Aber wenn wir jetzt mal über so ein ganz klassisches Business-Meeting sprechen, dann gibt es viele Punkte oder kleine Werkzeuge, die man nutzen kann. Also am Anfang einen Check-in zu machen, am Anfang einmal kurz die Runde zu gehen. Wie geht es euch heute so, mit welcher Stimmung, mit welchen Themen seid ihr vielleicht heute hier? Wie ist die Lage? Dann in einem Meeting eben immer wieder auch aktiv zuzuhören und vielleicht auch Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie gerade nicht aktiv zuhören. Also natürlich nicht zu sagen so, Eva, du hörst jetzt aber nicht aktiv zu, sondern vielleicht dann zu sagen, lass uns nochmal gemeinsam genau hinhören, was die und die gesagt hat. Oder eben auch nochmal konkrete Nachfragen zu stellen. Kannst du nochmal erklären, wie du das gemeint hast? Auch wenn jemand vielleicht in einem Meeting einfach nur einen plumpen Kommentar macht oder nur so salopp was dahin sagt, mal neugierig nachfragen und zu sagen, wie hast du das denn gerade gemeint? Wie kann ich das interpretieren? Das sind so kleine Dinge, die ganz viel Unterschied machen können, indem wir miteinander sprechen. Und wenn ich jemanden frage, wie hast du das denn gemeint, dann helfe ich diesem Menschen auch, sich nochmal selbst zu reflektieren, weil diese Person dann in dem Moment selbst nochmal überlegen muss, wie habe ich das denn gemeint? Und wir alle kennen das. Manchmal sagen wir so Sachen raus, ohne darüber nachzudenken, wie wir das gerade meinen. Und dann ist es manchmal ganz hilfreich, wenn jemand nochmal nachfragt, weil wir dann auch nochmal überlegen können, Moment, hat es jetzt gerade Sinn gemacht, was ich gesagt habe?
Ja, wie habe ich es denn wirklich gemeint?
Ganz genau, ganz genau. Und was ich tatsächlich fast so, den mächtigsten Hebel sehe, wenn wir jetzt bei dem Meeting-Beispiel bleiben, einen Checkout zu machen am Ende eines Meetings. Eben am Ende eines Meetings gemeinsam nochmal zu sagen, okay, was haben wir besprochen und wer nimmt was mit? Das ist so interessant, weil wir alle kennen dieses Phänomen, dass wir aus einem Meeting rausgehen und dann uns vielleicht in der Kaffeeküche treffen oder danach nochmal ein anderes Meeting haben. Man spricht nochmal und dann hat man das Gefühl, man war in vollkommen unterschiedlichen Meetings, obwohl man weiß, dass man im gleichen Meeting war, aber weil man eben so unterschiedlich Dinge vielleicht wahrgenommen hat oder auch für sich Aufgaben oder Beschlüsse mitgenommen hat, dass man denkt, das war ein ganz anderes Meeting, von der das die Person gerade spricht. Und deshalb finde ich so wichtig, dass man eben auch ein Checkout am Ende eines Meetings macht, um gemeinsam auch nochmal zu gucken, so hey, wer nimmt denn jetzt was für sich mit? Und das hat eben sehr, sehr viel mit emotionaler Intelligenz, mit Empathie zu tun, dass man auch gemeinsam nochmal guckt, okay, was ist jetzt unser gemeinsamer Nenner und wie machen wir auch weiter? Und ein letztes Tool würde ich vielleicht auch gerne noch ansprechen, so im Zusammenhang mit Meetings, was man nicht immer nutzen muss, aber was manchmal für einen selbst ein ganz wertvolles Tool sein kann. Und zwar heißt es Clearing. Und Clearing beschreibt, wir haben ja immer für alles schöne englische Buzzwords in der Arbeitswelt, aber Clearing beschreibt einfach, dass ich auch offen anspreche, was vielleicht bei mir gerade ist. Also, dass ich einfach reinen Tisch mache, vielleicht übersetzt. Und dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte, beziehungsweise für mich war es eher eine herausfordernde Geschichte, aber ich hatte mal ein Meeting mit unseren VolontärInnen, also mit den Nachwuchskräften im Team, und die sollten sich ein Projekt überlegen und haben daran ein bisschen länger gearbeitet, und dann ging es darum, das Projekt zu präsentieren, und wir hatten ein Meeting dafür angesetzt. Und es war so, ja, also wurde schon so ein bisschen drauf hingefiebert. Und ich hatte an dem Tag kurz vor dem Meeting einen Anruf aus der Schule. Es ging um eine Abholsituation, alles durcheinander. Die Eltern, die zuhören, kennen das vielleicht. Alle anderen kennen das sicher auch aus unterschiedlichen vielleicht Situationen. Man bekommt einen privaten, familiären Anruf und ist so ein bisschen rausgerissen. Und Mit diesem Gefühl bin ich in dieses Meeting reingegangen und da sind wir bei genau dem Punkt, wir übertragen Gefühle, Gefühle sind ansteckend. Ich bin also mit einer Anspannung und mit einem negativen Gefühl in dieses Meeting reingekommen. Das haben die Leute sofort gemerkt, als ich reinkam. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und hatte die ganze Zeit das Handy so halb in der Hand und habe immer so mit einem kritischen, genervten Blick auf mein Handy geschaut. Und in diesem Meeting hat irgendwann einer der Volontäre unterbrochen und meinte so, Elena, ich habe das Gefühl, das, was wir hier vorstellen, findest du überhaupt nicht gut. Und das geht überhaupt nicht in die Richtung, die du dir vorgestellt hast. Mhm. Und ich war in dem Moment so, hä, was meint er denn? Ist doch gut, was die vorstellen. Und dann ist das passiert eben. Ich habe selbst reflektiert und habe gemerkt, ich bin mit einer super negativen Stimmung hier reingekommen. Ich war super angespannt. Ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt. Ich habe wenig auf die Slides geguckt, sondern eher eben nach unten. Und das ist das Gegenteil von Clearing, was ich jetzt beschrieben habe. Mhm. Und das war das Beispiel, in dem ich gelernt habe, Clearing, also sowas vielleicht im Vorfeld anzusprechen und in so ein Meeting zu gehen und zu sagen, Leute, ich bin gerade ziemlich genervt und angespannt. Ich habe die Situation XY, muss man auch hier gar nicht im Detail beschreiben, wenn man das nicht möchte, aber einfach zu sagen, ich bin gerade angespannt, es hat nichts mit dem Team, nichts mit dem Thema zu tun, bitte verzeiht es mir. Das hat so eine Macht und kann so viel Anspannung auch nochmal aus dem Raum rausnehmen. Und das habe ich mir seitdem wirklich ganz, ganz groß mitgenommen, dass wenn ich merke, ich bin so angespannt oder ich habe gerade irgendwie ein anderes Thema, einen Trigger, dass ich das entweder ganz klar anspreche und cleare eben vorab in einem Meeting, damit die anderen auch wissen, es hat jetzt nichts mit ihnen zu tun, oder im krassesten Fall, dass ich ein Meeting auch absage und dass ich sage so, ich bin gerade nicht in der Form, irgendwie sinnvoll zu dem Meeting beizutragen, ich muss das absagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen, eben da auch auf uns selbst zu hören und selbst zu reflektieren, weil das hat gar nicht so viel mit uns selbst dann in dem Moment zu tun, sondern eben mit Empathie unseren Mitarbeitenden, unseren KollegInnen gegenüber.
Mhm. Ja, ist auch eine Form von Respekt, ne? Bei diesem Beispiel, was du genannt hast, ist mir auch nochmal eingefallen, dass wir ja auch oft so ein bisschen ÜbersetzerInnen sind für Emotionen. Also wenn uns der Zugang vielleicht ein bisschen leichter fällt als anderen, auch wenn wir alle Emotionen und Gefühle haben, kann das ja manchmal auch sein, dass wir einfach das gespiegelt bekommen. Und ich finde, das ist auch schon ein sehr, sehr kraftvolles Tool, das einzusetzen, ne? Weil Emotionen ja eigentlich ein sehr, sehr guter Kommunikationskanal sind, gerade für Menschen, die das vielleicht nicht in Worten sagen können, aber die das irgendwie ausdrücken, durch ihre Mimik, durch die Art und Weise, wie sie gerade am Tisch sitzen, ne? Oder einfach so eine Ausstrahlung. Ich glaube, das kennt jeder von uns, wie das ist, ne? Wenn man manchmal einfach so eine Aura bemerkt. Und ich finde das total hilfreich, manchmal auch zu co-verbalisieren, so, hey, irgendwie siehst du gerade so aus, als würde dich irgendwas daran besorgen oder bedrücken oder als hättest du Bedenken. Bin ich da total auf dem falschen Pfad oder hol mich einfach mal ab, ne? Und ich finde dieses sozusagen Co-verbalisieren oder das sozusagen Helfen, in die Emotionen reinzugucken, kann da manchmal auch schon sehr, sehr hilfreich sein. Ich glaube, du hattest das in deinem Buch auch sehr schön gezeigt. Hattest du eine Abbildung drin, wo du dieses das Gefühlsrad gezeigt hast oder den Gefühlsstern, so wird der, glaube ich, ja auch oft genannt, ne, wo so verschiedene Gefühle in unterschiedlichen Ausprägungen gezeigt werden. Also zum Beispiel von sowas wie leicht beunruhigt bis ganz große Angst, ne, so ganz unterschiedliche Abstufungen gezeigt werden für unterschiedliche Gefühle. Und das finde ich total hilfreich, da auch dieses Vokabular auch nochmal sich etwas granularer anzuschauen, ne, weil nicht jedes Gefühl ist immer gleich intensiv und gleich stark ausgeprägt. Und gerade bei der Arbeit ist es, glaube ich, gut, manchmal auch so verschiedene Facetten von ein und demselben Gefühl zu kennen, damit man es einfach besser einordnen kann. Du hattest es vorhin auch schon einmal angesprochen am Anfang, und zwar das ganze Thema KI. Das ist ja jetzt nur sehr im Vormarsch und ich natürlich immer denke, dass wir gerade, also dieses emotionale Dasein und unsere emotionale Kompetenz wirklich eins der absoluten unique selling points des Menschen eigentlich ist, wenn wir das jetzt mal so KI gegenüberstellen. Was denkst du denn, wie sich das entwickeln wird in der Arbeitswelt, gerade wenn wir mehr und mehr mit KI zu tun haben? Weil nachbilden kann KI ja Emotionen. Also eine KI kann ja zum Beispiel, ein Chatbot kann mit dir sprechen und so tun, als würde er sich in dich einfühlen können und so tun, als würde er erkennen, in welchem Gefühl du gerade bist, aber richtig fühlen tut er es ja nicht. Was denkst du, was das für eine Rolle spielen wird, auch im Hinblick darauf, wie wichtig unsere emotionale Kompetenz in Zukunft sein wird?
Ja. Ja, das ist ja ganz spannend, weil es gibt ja auch diese Hollywood-Szenarien, die dann in Filmen irgendwie stattfinden, wo jemand sich in eine KI verliebt und so weiter. Also,
ja, Her, ne, war so ein
zum
Film.
Beispiel.
Weiß nicht, ob du den gesehen hast, den fand ich toll. Ja,
und auch mehr und mehr natürlich Bücher darüber und das Thema. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass KI durchaus, wie du sagst, Emotionen imitieren können. Aber eben der Unterschied ist, können sie es imitieren, können sie es nachmachen? Oder ist es wirklich eben diese menschliche Kompetenz, die wir haben? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns einfach darüber bewusst werden, dass wir diese Kompetenz, die uns stark von künstlichen Intelligenzen unterscheiden oder diese Kompetenzen, dass wir die sehr viel stärker entwickeln müssen, trainieren müssen in den nächsten Jahren. Weil die KI-Entwicklung ist ja enorm schnell und potenziert sich immer mehr. Und das ist unglaublich spannend. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass es für uns eben auch viele Chancen einräumt. Aber wir müssen diese Chancen nutzen. Das ist eben der ganz wichtige Punkt. Und wir können diese Chancen jetzt nutzen. Jetzt ist absolut der richtige Zeitpunkt dafür. Wir sollten da nicht abwarten und erstmal schauen, auch was macht KI denn, sondern wirklich ganz stark jetzt in den Prozess auch mit reingehen und selbst weiterzuentwickeln, unsere Skills weiterzuentwickeln, eben zu schauen, auch wie kann ich vor allem diese Empathie gut trainieren und wie kann ich eben auch vielleicht eine KI-Entwicklung im positiven Sinne mit beeinflussen. Und auch das können wir eben alle, egal ob wir jetzt im technischen Bereich unterwegs sind oder nicht. Natürlich sind wir nicht alle KI-EntwicklerInnen, aber in dem, wie wir jetzt KIs nutzen, trainieren wir auch diese KIs mit oder haben die Chance, die KIs mitzutrainieren, mit der Art, wie wir sie nutzen und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt jetzt gerade, dass wir diese Chance da sehen. Und ich bin eine unverbesserliche Optimistin und werde es hoffentlich auch immer bleiben. Und ich sehe ganz viele Chancen. Aber eben, mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, Chancen müssen auch genutzt werden. Es reicht nicht nur, wenn die Chancen da sind, sondern wir müssen sie nutzen. Und das ist ein riesiges Privileg, wenn wir sie nutzen können. Und deshalb sollten wir das unbedingt tun.
Jetzt gibt es ja Möglichkeiten, wie wir emotionale Kompetenz so on the fly einfach lernen können. Zum Beispiel, indem wir vielleicht bestimmte Signale von unseren Menschen drumherum einfach nochmal besser wahrnehmen, indem wir stärker in uns selbst reinschauen. Wie ist es denn darum bestellt, wenn wir emotionale Kompetenz auch anders lernen wollen? Also zum Beispiel durch Schulungen, durch Trainings etc. Was hältst du davon und wie denkst du, kann man emotionale Kompetenz und Intelligenz wirklich gut unter die Leute bringen, besonders in der Arbeitswelt?
Ja, ich bin natürlich grundsätzlich ein ganz, ganz großer Fan von Learnings und Trainings und finde das ganz toll. Ich glaube, manchmal kann es, gerade wenn es diese Themen betrifft, emotionale Intelligenz, Empathie, auch ein bisschen herausfordernd sein, das mit anderen zu machen. Weil die Menschen da vielleicht so ein bisschen davor zurückschrecken, es ist was sehr, sehr Persönliches und es kann einfach schwierig sein. Und deshalb empfehle ich immer, vielleicht erstmal für sich alleine damit anzufangen und für sich alleine wirklich in den Alltag, in den Arbeitsalltag diese Dinge mit einzubauen. Wie du es beschrieben hast, so diese Fragen, die kann man sich ja auch selbst manchmal stellen, diese Rückfragen, auch manchmal zu überlegen, warum bin ich denn gerade so? Oder wie fühle ich mich gerade wirklich? Ich finde, ein ganz, ganz schöner Trick, den wir nutzen können, und das ist ein Tipp, den ich auch oft und gerne teile, ist, dass wir uns im Arbeitsalltag oder ganz, ganz allgemein in unserem Alltag mal für ein paar Wochen oder ein paar Tage reichen auch schon, dreimal täglich eine Erinnerung ins Handy machen. Und egal, wann diese Erinnerung dann aufploppt, also es sollte zu festen Zeiten sein, aber egal, wo wir da gerade sind in dem Moment, einfach mal ganz kurz innehalten und da reicht eine einzige Minute und mal kurz überlegen, wie fühle ich mich gerade wirklich? Warum fühle ich mich so? Und was kann ich vielleicht daraus lernen? Und wenn man möchte, kann man das vielleicht auch noch mal kurz festhalten in der Notiz-App oder so. Dann kann man danach vielleicht auch schauen, ob sich da Muster ableiten lassen. Und zusätzlich kann man auch noch vielleicht als Schablone, sage ich mal, das Rad der Emotionen nutzen, was du schon angesprochen hast, um auch mal so ein bisschen zu gucken, was von diesen Emotionen fühle ich? Weil das ist auch sehr interessant, dass unser Wortschatz, was Emotionen sehr eingeschränkt ist. Uns fallen nur sehr, sehr wenige Worte ein. Wenn wir jetzt sagen, sag mal ein paar Gefühle, nenn mal, dann hören wir meistens bei 10 oder so spätestens auf. Mhm. Und so dieses Rad der Emotionen nochmal zu nutzen, um auch zu sagen, so, ja, bin ich jetzt gerade wirklich traurig oder bin ich vielleicht enttäuscht? Was gehört denn dazu? Bin ich müde? Das kann ja auch manchmal oft mit reinspielen, solche Dinge. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, diese kleine, einfache Übung, dreimal am Tag eine Minute mal kurz innezuhalten, hilft uns dabei, ein echtes Selbstbewusstsein aufzubauen und uns eben bewusster über uns selbst zu werden, zu sehen, wie fühle ich mich, warum fühle ich mich so, eben wie ich schon angesprochen habe, vielleicht lassen sich dann sogar auch Muster erkennen und so ein bisschen reflektieren. Und das finde ich ganz spannend, um für sich dann einfach so hinzugucken. Und Du hast die Frage ja eingeleitet mit Lernen und ich finde, dieses lebenslange Lernen, über was wir ganz oft sprechen in der Arbeitswelt, ist enorm wichtig, gar keine Frage. Aber wir sprechen selten, beziehungsweise ehrlicherweise nie, über das Verlernen. Und das Verlernen ist wesentlich schwieriger als das Neulernen, weil das sind oft Dinge, die wir über Jahrzehnte vielleicht so wirklich internalisiert haben, die uns durch unsere Familie, durch die gesellschaftliche Prägung mitgegeben wurden. Und das ist oft sehr eng damit verbunden, wie wir fühlen, ob wir unsere Gefühle überhaupt wahrnehmen, wie wir uns erlauben, unsere Gefühle vielleicht auch auszudrücken. Und solche Dinge dann auch wieder zu verlernen, ist ein sehr herausfordernder Prozess, aber ein ganz, ganz wichtiger, und der findet an allererster Stelle auf individueller Ebene statt.
Ja. Jetzt mache ich zu allerletzt noch einen kleinen Schwenk. Die Frage brennt mir aber auch schon wirklich lange unter den Nägeln. Du hast in deinem Buch auch darüber geschrieben, über emotionale Kommunikation in Unternehmen. Und ich glaube, dass wir sowieso da aus anderen Ländern auch sehr viel lernen können, gerade auch was so Storytelling zum Beispiel angeht. Jetzt ist es ja manchmal so, dass in Unternehmen bestimmte Entscheidungen kommuniziert werden. Manche finden das gut, manche finden das nicht so gut. Wie können uns da Emotionen oder eine emotionale Kommunikation tatsächlich unterstützen, sodass man Menschen einfach emotional besser abholt? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man dadurch auch als Belegschaft eine Entscheidung vielleicht auch besser mittragen kann, wenn man emotional besser abgeholt wird.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich habe ja selbst auch lange Unternehmenskommunikation gemacht. Und ich glaube, es ist auch sowas, was wir vielleicht ein bisschen verlernen müssen, um daran nochmal anzuschließen, dass Unternehmenskommunikation immer ganz sachlich sein muss. Ich glaube das überhaupt nicht, weil Kommunikation immer emotional ist. Also sogar eine Pressemitteilung ist auf irgendeine Weise emotional, weil wir uns ja beim Schreiben reinversetzen müssen, okay, was sollten die Lesenden mitnehmen? Wie reagieren die dann darauf? Wie kann ich das möglichst gut ausdrücken? Und gerade bei Prozessen, wie du sie beschrieben hast, interne Dinge, die vielleicht auch herausfordernd sind, das ist natürlich in der internen Kommunikation das ganz wichtig, das auch empathisch und eben auch emotional zu kommunizieren. Und in so einer Situation vielleicht auch eine Krise im Unternehmen, Entlassungen oder wie auch immer, es sind ja unterschiedliche Dinge, die passieren können, da dann eben auch als Geschäftsführung, als Mensch aufzutreten und auch zu sagen, das ist überhaupt nicht das, was ich euch jetzt mitteilen wollte. Ich fühle mich selbst nicht gut dabei. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist. Ich bin traurig darüber. Und wirklich das auch ehrlich zu zeigen und vor allem dann auch empathisch mit den Fragen umzugehen, empathisch damit umzugehen, dass vielleicht auch erstmal eine Wut kommt und eben die Wut nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt die Reaktion und das ist auch meine Aufgabe, mit der Reaktion umzugehen, das nicht abzuschmettern, nicht die Tür zuzuknallen, nicht, ja, vielleicht irgendwie das nicht ernst zu nehmen, sondern eben zu sehen, ja, das sind die menschlichen Reaktionen und das ist auch meine Aufgabe, damit umzugehen. Und ich glaube, je besser man das macht und je offener und transparenter man dann eben auch mit solchen Themen umgeht, desto schneller schafft man es eben auch, die Mitarbeitenden auch nach so einer Krise wieder für sich zu gewinnen oder eben auch wieder vielleicht eine positive Richtung zu bekommen, wenn es so eine negative Nachricht gab. Und deshalb halte ich es für ganz, ganz relevant, dass wir vor allem auch in der Unternehmenskommunikation lernen, emotional intelligent und empathisch zu sein.
Ja, ich hatte mal so eine Situation im Zug. Ich war mit der Bahn verspätet und der Schaffner hat eine Durchsage gemacht und hatte dann gesagt, wir kommen eine ganze Ecke später an, so und so viele Minuten. Und wissen Sie, ich war jetzt auch wahnsinnig gerne schon zu Hause bei meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Und glauben Sie mir, wir versuchen hier wirklich alles, um den Zug wieder zum Laufen zu bringen. Und mir hat das total viel gegeben, weil ich wirklich dachte, Mensch, irgendwie, ja, ne, wir sind doch eigentlich alle im gleichen Boot. Und das ist immer noch uncool, aber die Kommunikation kann halt wirklich den entscheidenden Unterschied machen.
Absolut, absolut. Wunderbares Beispiel.
Ja. Zwei kleine Abschlussfragen für dich, persönliche Fragen an dich. Was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest, Lena?
Ja, das ist ja immer so die schöne Frage. Was würde man tun, wenn man keine Angst hätte? Ich hoffe, dass ich nicht so viel anders machen würde, wenn ich keine Angst hätte. Und ich glaube, dass Angst auch manchmal ganz wertvoll ist. Angst kann uns für uns vielleicht auch zeigen, wo wir Wachstum brauchen. Angst, wenn wir sie richtig reflektieren, kann uns auch eben dabei helfen, uns ganz viel über uns selbst zu erzählen und auch mal zu überlegen, warum macht mir eine Situation Angst? Warum macht mir eine Entscheidung Angst? Und deshalb finde ich Angst eine sehr, sehr wichtige Emotion. Und ich hoffe, dass ich nicht viel anders machen würde, wenn ich gar keine Angst hätte. Aber ich würde mir auch nicht wünschen, gar keine Angst zu haben.
Ja. Und sag mal, welchem Phänomen würdest du denn gerne ein Gefühlswort geben, auch wenn es vielleicht im Deutschen kein Gefühlswort dafür gibt? Es gibt ja manchmal so Dinge, wo man genau weiß, wie es sich anfühlt, aber man hat kein Wort dafür. Hast du sowas auch?
Ja, ich glaube ganz viele. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe in meinem Buch auch mir angeschaut, wie unterschiedlich das in manchen Sprachen und Kulturen ist, wo es ja Worte für Emotionen gibt. Ich glaube, ein berühmtestes Beispiel ist ja auch Hygge, so dieses Gemütlichkeitsgefühl. Gefühl, wo es bei uns keine richtige Übersetzung gibt. Oder kürzlich habe ich auch auf Social Media gelesen, dass es ein, ich glaube, es war ein japanisches Wort, dafür gibt, wenn man isst, obwohl man keinen Hunger hat. Und das heißt übersetzt irgendwie so, ich hatte Langeweile im Mund oder sowas. Ach so. Ich finde das ganz schön und ganz spannend zu sehen, eben was es in anderen Kulturen gibt. Und ich glaube, das kann uns auch viel über Diversität nochmal erzählen, wie wir auch Emotionen wahrnehmen, wie in Kulturen mit Emotionen umgegangen wird. Und ich glaube, es gibt gar nicht so das eine Wort, was ich mir wünschen würde, sondern ich würde mir wünschen, dass wir die Worte, die wir schon haben für Emotionen, dass wir die wieder besser kennenlernen.
Ja, und häufiger nutzen. Das ist doch ein tolles Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Lena.
Danke dir für die schönen Fragen und das gute Gespräch.
Danke dir. Was für ein schönes Gespräch, gerade was Lena zuletzt nochmal gesagt hat, dass man sich ab und zu mal einen Reminder stellen soll während des Tages und sich überlegen soll, wie geht's mir eigentlich gerade? Das habe ich nochmal sehr für mich mitgenommen und ich glaube, das ist tatsächlich auch für ganz viele andere Dinge gut übertragbar, also zum Beispiel Wasser trinken, atmen, aufstehen, mal das Fenster öffnen, also wirklich ein super kleiner, einfacher Hack, der schon viel bewegen kann. Meine heutigen Tipps knüpfen natürlich total an Lenas Interview an. Und zwar ist das auf jeden Fall ihr Buch Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Dann hatte ich ja im Interview auch von dem Emotionsrad gesprochen, das Lena nochmal aufgegriffen hatte. Da kann ich auch gerne mal einen Link mit in die Shownotes packen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Formen von, aber ein Beispiel tue ich euch gerne in die Shownotes. Und generell, wer sich für das Thema Gefühle und auch diese eigene Arbeit an Gefühlen interessiert, dem kann ich das Buch Besser fühlen von Leon Winscheid empfehlen. Auch ein Psychologe, also ein Kollege, der hat da auch wirklich ein tolles Buch drüber geschrieben, wo man einen tollen Zugang zu dem Thema bekommt. Wenn du generell an meiner Arbeit interessiert bist, ich selber mache ja auch Führungskräftetrainings, unter anderem auch, wenn es darum geht, mit Emotionen gut umzugehen, weil die ja gerne mal in Gesundheitsgesprächen auch aufkommen. Ne? Also wenn zum Beispiel eine Person vor uns sitzt, die weint, wie kann ich damit umgehen? Wenn eine Person vor uns sitzt, die verzweifelt ist oder die vielleicht enttäuscht ist, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich solche Gespräche gut und souverän führen? Wenn du an diesen Art von Trainings interessiert bist, dann schau gerne einmal auf meiner Website vorbei. evaelisaschneider.com. Da erfährst du auch mehr über mich und meine Arbeit allgemein. Und wenn dir mein Podcast noch nicht genug ist, dann bekommst du auf LinkedIn auch regelmäßig Insights über mentale Gesundheit im Job. Also da kannst du auch gerne einmal auf meinem Profil vorbeischauen. Hinterlass mir außerdem gerne eine Bewertung und schreib mir, wie du diesen Podcast findest. Außerdem kannst du immer gerne deine Themenwünsche und dein Feedback bei mir lassen. Schick mir dafür einfach eine E-Mail an podcast@evaelisaschneider.com. Damit sage ich für heute danke fürs Zuhören und fürs Mitfühlen und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.